shoppst du gerne wie ein Milliardär? Beziehungsweise hast du schon mal bei Temu bestellt?
Zweite Antwort, nein. Aber wie shoppt denn ein Milliardär? Morgens eine Yacht, danach ein Traumhaus und abends noch ein Ferrari? Oder was macht man da?
Ja, das ist eine Option. Auf jeden Fall so, als würde Geld keine Rolle spielen, würde ich sagen. Und das ist das.
Okay, ja. Nee, dann habe ich das noch nicht gemacht.
Das ist jedenfalls das, was Temu verspricht in dem Slogan Shop like a Billionaire. Mhm. Und gemeint ist halt wahrscheinlich, dass man dort sehr, sehr viele Produkte, ich sage jetzt einfach mal persönlich dazu, meist unnötig, kaufen kann. Die kriegt man dann sehr billig direkt aus China geliefert, ohne Zwischenhändler, ohne Lager. Das macht das Ganze eben auch sehr günstig, weil sie da massiv Geld sparen. Also die vermitteln direkt zwischen dem Käufer und dem Produzenten, meist in China, und nutzen dann auch noch so ein bisschen so eine Gesetzeslücke aus. Bislang gab es nämlich keinen Zoll, keine Abgaben auf Pakete mit einem Warenwert unter 150 Euro.
Das ist mir bekannt. Das war mir bekannt.
Ja, und dadurch kommen eben massiv große Mengen an Billigprodukten aus China.
Okay, also man kauft dann so 101 Euro Produkte oder?
Zum Beispiel. Okay. Oder noch viel günstiger.
Ja, okay, macht vielleicht Spaß. Aber das Problem, das ist mir tatsächlich bekannt. Das habe ich tatsächlich auch aus dem Bekanntenkreis gehört. Da stapeln sich dann teilweise die Pakete und die Verpackungen und der Müll auch bei Nachbarn teilweise, die dann irgendwie 50 Pakete täglich oder so annehmen müssen. Und das wird ja auch alles um die Welt geflogen einmal. Und dazu kommt, das entspricht, also die Produkte selbst entsprechen oft nicht den deutschen oder den europäischen Sicherheits- oder Qualitätsstandards. Also das viel, mein Papa würde wahrscheinlich TÜNEF sagen dabei. Auch gefährlich für den Haushalt, glaube ich. Und das habe ich jetzt gehört, die EU möchte jetzt aber zumindest, um das ein bisschen einzuschränken, ab Juli eine 3-Euro-Gebühr für Pakete mit einem Warenwert von unter 150 Euro, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Genau so ist es. Also 3 Euro Pauschale soll zumindest so ein bisschen eine Lenkungswirkung haben und dabei helfen, dass das Ganze vielleicht nicht mehr ganz so günstig dann ist. Ist aber wirklich die Frage, ob das der Befreiungsschlag ist, weil Temu und Shein habe ich eben noch gar nicht erwähnt. Das ist inzwischen der größte Online-Modehändler. Also die produzieren Billigmode im Endeffekt und fluten damit auch den europäischen und den amerikanischen Markt. Und diese beiden Unternehmen, die greifen wirklich aggressiv in Europa und den USA an und wachsen. Und der deutsche Umweltminister Carsten Schneider, der hat sich dem Thema angenommen. Und wir freuen uns deshalb, mit ihm darüber sprechen zu können. Herzlich willkommen im Klimalabor, Herr Schneider.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Auch von mir herzlich willkommen. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wir möchten gerne hören, was ihr denkt. Schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann seid so gut und bewertet das Klimalabor gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Herr Schneider, haben Sie selbst schon mal bei Temu oder Shein bestellt oder kennen Sie jemanden?
Ja, ich kenne tatsächlich jemanden in meiner Familie, also meine Tochter.
Ach Gott.
Ist die Kernzielgruppe, würde ich sagen, 17. Und darüber sind die mir vor ein paar Jahren das erste Mal, als ich noch nicht Umweltminister war, schon angekommen. Und das klingelt tatsächlich öfter bei uns, wenn man zu Hause ist und der Paket.
War irgendwas Sinnvolles dabei?
Dazu,
Ihrer Meinung nach?
Meine Meinung nach ist da nicht gefragt, aber es die Qualität ist einfach wahnsinnig billig. Das kann gar nicht sein, dass man für so wenig Geld Kleidungsstücke herstellt, Shirts, andere Sachen. Aber es existierte damals auch kein Problembewusstsein, auch bei mir in der Familie nicht und bei vielen anderen auch nicht, weil es sehr erlaubt. Ist ja so günstig, kann man machen, wo ist das Problem? Es ist aber natürlich ein Problem, weil diese Produkte nichts taugen. Die können sie nicht mal waschen, dann kaufen sie im Zweifel schon wieder ein neues. Es gibt auch Leute, jetzt gehe ich mal von meiner privaten Erfahrung auf die andere Ebene, die auch da shopping-süchtig auch wären, flutet den Markt und es führt vor allen Dingen dazu, dass bei uns das Altkleidersystem, das ein gut eingeführtes System ist, in dem man seine guten Sachen, die man nicht mehr braucht, in, ordentlich gewaschen dann in den Altkleidercontainer gibt und andere, die kein Geld haben, das dann bekommen über soziale Organisationen. Diese Container sind geflutet von mit diesem Schrott, mit dem Müll, weswegen die Altkleidersammlung jetzt pleite gehen. Warum? Weil sie die können das nicht mehr sortieren, das ist wenig Marge, da steckt quasi nichts mehr drin, was sie verwerten können und deswegen haben wir es mit Insolvenzen, Größenordnung zu tun und die, die es bräuchten, Leute mit wenig Geld, die darauf angewiesen sind, bekommen dann quasi nichts mehr. Deswegen greife ich da ein, erstmal im Bewusstsein, es zu schärfen und zum Zweiten dann aber auch sozusagen, es wird verteuert, das haben Sie eben gesagt, Frau Pfeffer, 3 Euro war eine politische Entscheidung, die wir hier auch getroffen haben, da quasi einen Zoll einzuführen. Und bei den ganz günstigen, ist das schon eine Barriere, weil das nimmt schon einen großen Teil der Marge weg.
Gab es denn mit Ihrer Tochter, sagen wir, wenn ich nochmal zurückgehe, ja, gab es mit Ihrer Tochter ein klärendes Gespräch, wo Sie alles das auch mal aufgezeigt haben und die Tochter dann auch gesagt hat, ah, ich habe verstanden, dann gehe ich doch woanders hin oder spare mir vielleicht das nächste Oberteil?
Wenn Sie mit, als Vater muss man sowieso sehr sensibel sein, mhm, und auch sprachsensibel und auch, also mit seinem, ich bin das zumindest mit meinen Töchtern, die ich sehr liebe, und klärende Gespräche, das ist, wie man in der Pubertät ist und in anderen nicht, das ist so eine Sache. Ich versuche einfach Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Und über das Bewusstsein, das ist eben, das geht doch gar nicht. Wie kannst du das für 5 Euro? Wie soll das gehen? Mhm. Wie viel willst du verdienen, wenn du eine Stunde arbeitest? Und da kommen nicht 5 Euro raus. Das dauert länger als eine Stunde. Sie näht nämlich auch. Und darüber auch, das muss ja hergestellt werden. Sie brauchen die Produkte, die Grundstoffe, Baumwolle oder was jeweils drin ist. Und dann wird so ein bisschen bewusst, ne? Ja. Und ich glaube, vielen ist das Bewusstsein über ihre Kaufentscheidung nicht so ganz bewusst, weil es geht ja. Es ist ja günstig, also, kommt doch, ist nicht verboten.
So ein ganz klitzekleines bisschen hat die Paketflut bei Ihnen zu Hause wieder abgenommen.
Wir wohnen ganz unten in einem Mehrfamilienhaus, es klingelt bei uns immer zu. Und ich nehme das dann auch für die ganzen Leute an, die ist schon häufig, also da steht schon viel rum. Und nicht alles von uns, sondern da leben noch 10 andere Familien.
Es sammelt sich an, ich kenne das auch, das Problem der völlig überfüllten Papiertonne dann von dem Haus. Ja. Aber Sie haben es selbst gesagt, Sie hatten zu Beginn auch kein Problembewusstsein, weil erstmal klingt es natürlich großartig.
Kannte die Firma gar nicht.
Brauche überhaupt nicht drauf zu achten.
Früher mit Primark, das war ja so der Vorgänger so ein
das
bisschen.
Das stimmt, genau. Primark gab es dann auch immer große Diskussionen. Obwohl es ja eigentlich nicht viel hinterfragen bedarf, wo man eigentlich gleich im zweiten Schritt wissen sollte, das funktioniert so nicht. Was macht den großen Reiz davon aus? Und wenn Sie sagen, Sie wollen Bewusstsein schaffen, wie kriegt man das hin, wenn Sie selber sagen, in so einem Haushalt, wo alle Informationen ja zur Verfügung stehen, aber wir kennen das alle, im ersten Moment denkt man nur, das ist doch super.
Ja, weil oft ist es so, ist ja nicht verboten, also geht's. Ich glaube, nicht alles, was der Staat verbietet, der muss auch nicht alles regeln und gleich verbieten. Trotzdem haben wir selbst eine Verantwortung für unser Leben und für unsere Umwelt und wie wir in dieser Gesellschaft leben wollen. Vielleicht, und ich hoffe sehr, dass dieses Bewusstsein ein bisschen stärker auch wieder wächst und nicht die Verantwortung quasi abgelagert wird. Alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Die Probleme, die damit einhergehen, sind ja vor allen Dingen auch nicht nur der Müll, sondern es muss ja auch produziert werden. Es braucht viel Wasser. Es braucht die Rohstoffe, die sie am Anfang einsetzen, je nachdem welches Produkt es ist. Es gibt ja auch künstliche Fasern, die eingesetzt werden. Und dann die dritte Frage ist natürlich, wie willst du das ohne Menschen auszubeuten technisch überhaupt hinbekommen? Also Ausbeutung heißt, für ganz wenig Geld harte Arbeit zu leisten. Und ich weiß nicht, ob da Kinder mit beteiligt sind oder nicht, aber auf jeden Fall auch diejenigen, die dort als Erwachsene arbeiten, das sind schwierige Arbeitsbedingungen und das Gehalt, das sie bekommen, ist extrem niedrig, weil sonst kann das nicht für 5 Euro verkauft werden, weil wahrscheinlich ist der Ausgangspreis dann 50 Cent. Ich gehe mal von einem ordentlichen Aufschlag aus.
Das heißt aber, die Lösungen, die Sie im Angebot sind, entweder verbieten oder wir machen es teurer.
Ja, fangen wir an mit teuer machen. Überhaupt erstmal sagen, pass auf, da gibt es ein Problem. Und das trägt im Übrigen auch nicht dazu bei, dass wir hier auch in Deutschland eine ordentliche Wertschöpfungskette haben, sondern es wird alles billig importiert und dann weggeschmissen. Im Gegenteil, es zerstört sogar noch die Recyclingquoten. Das ist das eine. Darauf setze ich mal als erstes. Wir sind freidenkende Menschen. Wir sollten den Verstand nutzen und ein Wertefundament auch haben. Und dann aber auch, wenn es gar nicht geht, auch über rechtliche Maßnahmen den Rahmen zu setzen. Und das heißt zum Beispiel, das Zoll einzuführen, das hier 3 Euro sind quasi ja gewisserweise wie ein Zoll. Und zum Zweiten dann zu sagen, es darf Produkte, die im Lager sind, wenn sie ja nicht verkauft werden, nicht mehr verbrannt oder weggeworfen werden, sondern da müssen sich die Unternehmen früher was anderes einfallen lassen. Dann bestellen sie vielleicht auch nicht so viel und stellen noch nicht so viel her. Also es werden einfach bei den ganzen Online-Händlern unfassbar viel Produkte, die am Ende der Saison nicht vermarktet oder verkauft wurden.
Jetzt sind wir aber nicht mehr nur bei
vernichtet.
Temu und Shein, sondern
okay. Jetzt bin ich auch bei deutschen Herstellern, die mit Z anfangen. Ja. Und auch Dritte.
Das heißt aber, wir hatten ja zuletzt zum Beispiel ein Lieferkettengesetz, das massiv unter Druck steht, unter Beschuss steht, zurückgefahren wurde, wo es ja eigentlich darum ging, an den Ursprung des Problems ranzugehen und eben die Unternehmen verantwortlich zu machen für diese gesamte Lieferkette. damit hatte man keinen Erfolg, jedenfalls nicht politisch. Und jetzt sagt man, ja, dann machen wir es doch einfach teurer und setzt ja sozusagen am Ende des Problems an. Ich sage das, weil es auch viel Kritik an diesem Ansatz gibt, weil man eben sagt, naja gut, jetzt dass die 3 Euro teurer, ob das wirklich die große Flut verhindern kann und ob das der richtige Punkt ist, an dem man ansetzen sollte. Also wäre es nicht besser gewesen, man versucht wirklich mit so einem Lieferkettengesetz, was schon mal da lag und was ja auch über Jahre hinweg ausgearbeitet wurde, voranzukommen?
Das hätte daran ja nicht viel geändert, weil es nicht die Menge reguliert, sondern die Bedingungen, also die Bedingungen öffentlich gemacht werden müssen. Es gilt ja, im Übrigen das Nationale gilt ja auch und das Europäische ist gerade in der Beratung, es soll auch weiterhin, also ob es geändert wird, das ändert ja nichts an diesem Punkt. Und ich möchte eigentlich, dass weniger produziert wird, ganz simpel gesagt, weniger Ressourcenverbrauch. Simpel gesagt, ein Pullover vielleicht auch mal 20 Wäschen tragen können. Da muss er aber auch die Qualität dafür haben. Wenn
den
Sie jetzt,
Preis, ne?
Ja, genau, da komme ich zu dem Punkt. Das heißt dann aber auch, wenn dem, der sich dann vielleicht teurer natürlich eingekauft hat, es nicht mehr gefällt, was aus der Mode ist und gibt das in einen, früher hat man An- und Verkauf gesagt, also so ein Vintage-Shop oder sowas, habe ich immer auch schon Sachen gekauft, ne? Weil die ein bisschen älter waren. Das kann man ja machen, aber das müssen dann gute Qualitäten sein. Dann habe ich auch einen Wertstoffzyklus und dann habe ich auch Menschen, die ein bisschen weniger Geld haben, dass sie sich dort auch Kleidungsstücke kaufen können. Die müssen aber ein bisschen Qualität haben. Und deswegen ist der Ansatz am Ökodesign, also die Qualität des Produkts, Regulierung anzusetzen, ein entscheidender und den Weg will ich auch gehen. Das eine ist Verbot von das Zeug einfach die Ware zu verbrennen oder zu wegzuwerfen. Das wird schon mal die Warenmenge eingrenzen. Und zum Zweiten das Produkt nachhaltiger, langlebiger zu designen in der Vorgabe, dass quasi solche Billig-Wegwerfdinger gar nicht erst in die EU eingeführt werden können.
Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass das funktioniert? Weil ich finde, man merkt auch im Supermarkt zum Beispiel, wenn man die Wahl hat zwischen guten Lebensmitteln, die nachhaltig, ökologisch sind und wahrscheinlich auch gesünder für die Menschen. Am Ende ist es eine Preisfrage und die sind häufig teurer. Und wir hatten vor, das ist ein paar Wochen her, die Chefin der Berlin oder die Gründerin der Berliner Tafel hier bei uns bei NTV. Und die hat erzählt, dass aktuell das, was am meisten herausgegeben wird bei der Berliner Tafel, ist zum Beispiel Biogemüse. Weil die Leute offensichtlich aufs Geld achten müssen und dann lieber zu billigen Scheiß greifen im Supermarkt, den sie sich aber leisten können, weil Biogemüse dann deutlich teurer ist. Also sie hat das so gesagt, wenn man das gesündeste Essen bekommt man derzeit bei der Berliner Tafel.
Weil das nicht verkauft wird in den Supermärkten und deswegen in der Tafel landet?
Genau.
Okay, interessanter Punkt, habe ich noch nicht gehört.
Und so wäre es ja bei billiger Mode, billigen Kosmetikartikeln. Am Ende ist es ja der Preis dann tatsächlich immer das Kaufsignal.
Man kauft zu viel. Also ganz ehrlich, von dem Billigzeug wird einfach auch zu viel gekauft, weil es auch einfach billig ist. Es ist ja ultra fast Fashion.
Genau, aber das scheint ja irgendwie so ganz so ein menschlicher Instinkt zu sein.
Naja gut, nicht jeden Instinkt, den Menschen haben, muss man auch ausleben. Manche kann man auch beherrschen. Und eine Beherrschungsbring könnte sein, nicht in den Shoppingbahn auszuarten, sondern ich behalte es mal ein bisschen länger. Ist auch gut, wenn es eine längere Qualität hat, als wenn ich immer zu Zeug nur herstelle, wegschmeiße und dann in 3 Wochen das nächste brauche.
Genau. Ich glaube, das im Idealfall machen das alle so, aber ich glaube, wenn man dann sieht, na okay, der Pullover kostet 150 Euro, der hält aber länger und der Pullover kostet aber nur 10 Euro, den kann ich mir jetzt leisten und ich brauche einen Pullover, dann greife ich doch zum 10 Euro Pullover.
Ich bin Sozialdemokrat immer preissensibel. Das ist ein absolut, berechtigter Punkt. Sie können aber also man kann für diese Preisklasse das nicht nachhaltig und auch unter Arbeitsbedingungen, die ich für Menschen für angebracht halte, herstellen. Das geht nicht. Das heißt, wenn ich das kaufe, unterstütze ich das. Und dieses Klassenbewusstsein muss man auch schon ein bisschen noch mit drin haben. Und dann glaube ich, ist es besser, nachhaltige, langlebigere Produkte zu haben, die dann immer noch auch günstig sein können. Und nicht zwingend so hohe Margen mit sich bringen, wie das Markenklamotten haben. Es gibt sehr gute Produkte. Ich hätte jetzt bei dem Punkt des Lebensmittels gesagt, nehmen Sie die Eigenmarken, die Rewe und Co. haben, die sind sehr, sehr gut. Und im Preis, ich kaufe die nur. Und da haben sie auch Bio-Angebot, auch Netto und so weiter. Man muss nicht immer bestimmte Marken auch mit drauf. Und so ähnlich ist es auch im Textilbereich, wo natürlich die Marge extrem ist, je höher die der Name, das Branding quasi ist. Und das Dritte, was ich aber sagen wollte, ist einfach ist Secondhand. spricht überhaupt nichts dagegen, sowas auch zu tragen. Also mein Gott, ich bin damit groß geworden. Es muss jetzt nicht für jeden gelten, aber das war bei uns immer so.
Es gab auch Zeiten, ja, da war das richtig cool. Ja. Und trotzdem, glaube ich, gibt es global ein Thema, wenn wir mal einmal bei Fast Fashion bleiben. Sie haben es ja auch gerade gesagt, Sie haben Töchter. Es gibt ja einen unglaublichen Trendwechsel. Das hat ganz viele verschiedene Faktoren, Social Media und einfach auch die Modeindustrie, die im Grunde alle paar Wochen einen neuen Trend auf den Markt bringt durch massive Werbung. All das spielt eine Rolle. In Frankreich geht man es zum Beispiel schon sehr viel strenger an, was das angeht. Also es gibt ein Werbeverbot für Ultra-Fast Fashion, auch für Influencer. Man versucht also tatsächlich das anzugehen, dass dieser Reiz, der ja entsteht, der, kann ich auch über mich sagen, der einfach dem es ist sehr schwer, dem zu widerstehen und zu sagen, ja, dann trage ich halt was weniger Modisches, was irgendwie allzeit klassisch ist oder wie auch immer. Das ist einfach schwierig. Wir laufen ja auch ständig an den, wer das noch tut, an den Läden vorbei oder sehen das eben online. Also wie kann man, also wenn Sie sagen, Sie wollen das angehen und Sie wollen dafür sorgen, dass weniger auf den Markt kommt, dann muss man ja diesen Reflex irgendwie angehen. Ist das Modell aus Frankreich eine Idee?
Ich gucke mir das gerne an. Bin auch mit meiner französischen Kollegin, die da sehr hinterher ist, auch im Gespräch, was wir auf europäischer Ebene wie umsetzen können. Und es hilft auch, sich andere Modelle anzuschauen. Ich bin so bei Werbeverbotsfragen. Das sind sehr starke, ich würde mal sagen, auch Freiheitseingriffsrechte. Da bin ich ein bisschen allergisch gegen. Aber das ist so eine Grunddisposition, die ich habe. Steht mir das zu, als Staat zu sagen, das sollen die nicht bewerben oder nicht? Ich würde sagen, ich bepreise es richtig. Also der Preis des Ganzen hat einen richtigen Preis und es scheint nicht so, als sei es umsonst. Und die negativen Umweltwirkungen werden quasi hinten runtergefallen. Und deswegen Verbot, das macht schon mal ein bisschen teurer, das Ganze zu verbrennen oder wegzuwerfen. Das Zweite ist, dass die Design, das, was auf den Markt kommt, Mindestqualitäten haben müssen. Das gilt ja auch für Autos oder für elektrische Geräte. Das haben wir ja auch. Das darf ja kein Schrott sein. Wir haben da ganz, ganz wenig nur im Bereich.
Warum eigentlich? Warum gibt es das nicht in der Modeindustrie?
Weil bisher das Problem nicht so aufgekommen ist. Mhm. Und jetzt ist es stärker. Wir sehen es ja einfach. Märkte werden geflutet. Ich sehe es in dem Müll. Ich guck mir das ja nochmal an, wo diese Mülldinger sind, ja, also, oder die Sammelboxen. Da stehen immer noch riesige Tüten drumherum.
Mit Corona begonnen und nie wieder aufgehört, dass die Papp- und Papiertonnen komplett überfüllt sind.
Eigentlich ja, nicht mehr. Zumindest mir geht es so um die Altkleider. Mir geht es vor allen Dingen um die Altkleider. Da gilt es auch. Wir sind eine Marktwirtschaft, eine soziale, und wir sind auch den Grundlagen unserer Natur verpflichtet, die zu erhalten. Das gilt natürlich auch für Unternehmen. Und deswegen haben sie eine Herstellerverantwortung. Sie müssen für den Müll, den sie produzieren, auch gerade stehen. Das haben wir in vielen anderen Bereichen auch. Und das Ganze eben auch zu bepreisen. Und dann glaube ich, werden so Geschäftsmodelle, die auf geringste Margen setzen und auf schnellstes Drehen des Produktes, dass die dann quasi nicht mehr dabei sind.
Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Aber glauben Sie tatsächlich, oder die Frage ist eher, wie kriegt man das hin, nachhaltig einen Preiseffekt zu etablieren, der dann auch politische Schwankungen überlebt? Also im Endeffekt ist das ja dasselbe wie einen CO2-Preis einzuführen. Sie wollen an anderen Stellschrauben drehen, vielleicht nicht über die CO2-Emissionen des Unternehmens, sondern Sie sagen, okay, wir verbieten die Art und Weise, wie das Ganze dann am Ende irgendwie recycelt werden muss oder verbrannt werden muss. Da gibt es ja auch riesige Probleme. Wir wissen, dass es ganz hohe Kriminalität gibt im Sinne von, dass der Müll dann irgendwo anders hingeschafft wird und so weiter. Also wir wissen, dass es überall große Schlupflöcher gibt. Also glauben Sie wirklich, dass Sie nachhaltig über den Preis einen Effekt darauf haben können? Und wie sieht das dann aus? Also
in Deutschland ja.
Zölle sind das eine. Okay, in Deutschland ja, und dann kaufe ich es mir aber dann doch irgendwie online. Und also der Zoll schafft das ja auch gar nicht, das alles zu überprüfen, oder?
Ich glaube einfach, dass diese Ultra-Fast-Fashion, um die wir hier reden, wo es wirklich Preise, die im Pfennigsegment mehr oder weniger bei ganz vielen sind, dass die, sehen Sie, wie alt ich im Pfennig, also im Cent-Segment sind, dass die da nicht mehr gibt. Und da geht es wirklich ja 4, 5, 6, 7 Wochen und das nächste. Und das geht nur, wenn sie das mit sehr günstigen Preisen immerzu wieder auf den Markt bringen, um die Leute zum Kauf quasi zu animieren. Und deswegen haben wir 3 Punkte. Das ist einmal, dass es nicht mehr verbrannt und weggeworfen werden darf, was in den Lagern liegt. Dass wir Designanforderungen machen, was ist mal ein Produkt Mindestqualität, das sie haben müssen. Und dass auch für das Müllende-Problem es eine Herstellerverantwortung gibt, dass sie auch für die Entsorgung quasi mit aufkommen müssen. Und das sind die 3 Punkte, die ich mit einbringe. Und ich glaube, dass das gut funktionieren kann.
Weiß man denn bei Unternehmen wie Temu oder, was hatten wir jetzt gesagt?
Shein.
Wir sagen jetzt einfach alles. Ja. Weiß man da überhaupt, wer die Hersteller sind? Weil ich glaube auch bei dem Preis, der wird doch am Ende einfach auf das Produkt draufgeschlagen und am Ende zahlen das die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und ob die dann ein bisschen mehr oder weniger kaufen, ist den Unternehmen dahinter wahrscheinlich egal.
Ja, die drehen ja über den Skaleneffekt, drehen die ja schon, machen die das Geschäftsmodell. Also je höher der Umsatz ist, desto ist bei einer niedrigen Umsatzrendite dann trotzdem noch ein ordentlicher Gewinn. Je geringer der Umsatz dann ist, desto geringer fällt dann tatsächlich auch der Gewinn aus. Und ich glaube, dass man das damit schon dieses ganz billig Modell ausmerzen kann, das einfach sehr schädliche Umwelt und wir sind im Klimalabor auch Klimawirkung hat. Und das muss man bepreisen. Das hat einen Preis und das ist nicht umsonst.
Und wenn man feststellen würde, dieses oder jenes Produkt verstößt gegen die Mindeststandards, wie würde man dann vorgehen als Deutschland? Weil das Unternehmen, das das hergestellt hat, sitzt ja irgendwo in China.
Ja, das sind Detailfragen, die wir dann zu klären haben. Ich würde auch den Makler, den Händler nicht rauslassen. Der führt es ein und verdient ja über das Provisionsgeschäft auch Geld und den kriege ich am schnellsten. Und darauf würde ich es auch konzentrieren. Okay.
Ich muss nochmal die Franzosen bedienen, die ja sogar eine maximal, ich mag Frankreich sowieso, aber.
Ja, ich auch, ja.
Nebensache.
Sie sind manchmal auch rigider, was die politischen Entscheidungen betrifft.
Das ist mein nächster Punkt, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber die begrenzen sogar die Anzahl neuer Produkte, die auf den Markt gebracht werden darf innerhalb Frankreichs. Also eigentlich das Ziel, was sie erreichen wollen, machen die eben über eine sehr rigide Regelung. Ist wahrscheinlich auch ein ziemlich hoher bürokratischer Aufwand, aber auch da können Sie sich vorstellen, mich wundert sowieso, dass das einzeln national geregelt wird. Das ist ja wirklich ein europäischer Markt, der das eigentlich gemeinsam angehen müsste. Sie haben gesagt, Sie stehen im Austausch, aber welche Optionen gibt es noch oder was ist dann als nächstes in Planung? Weil bei diesen 3 Euro Pauschale, dabei wird es ja wahrscheinlich nicht bleiben. Jedenfalls ist das Problem damit wahrscheinlich nicht behoben.
Wir schauen es jetzt an. Also es hat es bisher nicht gegeben. Es gab harte Widerstände auch dagegen. Ich habe das damit, oder der Finanzminister Lars Klingbeil hat es dann durchgesetzt, auch in Deutschland, administriert das auch über den Zoll. Schauen wir uns mal an, was wie die Mengen betrifft. Bisher sind 12 Millionen Pakete, die jeden Tag aus China kommen, in die Europäische Union. Europäische Union.
Okay. Aber 12 Millionen jeden Tag.
Ja, ja, okay. Europäische Union. Und jetzt schaue ich mal an, wir versuchen ja auch zu agieren und dann auch, wir agieren, haben jetzt eine Entscheidung, aber jetzt gucken wir mal, ob das eine Veränderung insgesamt gibt. Und werden das auch evaluieren und dann unsere Schlüsse daraus ziehen. Ich kannte den Punkt von den Franzosen noch nicht, werde ich mit Monique mal auch besprechen. Das ist die Kollegin. Wir setzen hier eine europäische Richtlinie ja auch schon um. Das ist das Textilgesetz, was ich Ihnen auch sagte, zum 30.06. dann das Verbot des Verbrennens oder Wegwerfens von alter Ware. Ich bin dann vielleicht schon wieder zu praktisch und sag mal, wie soll ich das kontrollieren? Hab doch die Leute gar nicht und dann bringe ich anderen, nehme ich die marktwirtschaftliche Freiheit, eine Innovation reinzubringen. Dem will ich mir eigentlich gar nicht vorwerfen, sondern ich will auch, du bezahlst den realen Preis, den es kostet für die Umwelt. Wasserverbrauch ist hoch und vor allen Dingen ja auch die Entsorgung und dann habe ich ganz viele überflüssige Geschäfte, die ich eigentlich in der Welt nicht bräuchte. Die es auch nicht gibt, wenn man sie real mit den Kosten konfrontiert, die sie verursachen, und dann geht das schon weg. Aber ich bin offen. Also ich würde das nicht als erstes jetzt sehen, aber wenn das klappt da in Frankreich, dann lerne ich auch gern davon.
Wenn ich das nicht ganz falsch verstanden habe, die Umwelt wird ja hauptsächlich in China geschadet, aber das Geld bleibt ja in Deutschland. Also das müsste man dann ja eigentlich, wenn man der Umwelt helfen möchte, müsste man die 3 Euro...
Nee, auch hier wird doch der Umwelt total geschadet.
Aber der Wasserverbrauch und so, aber der ist doch...
Ja, den Müll haben wir hier. Ja. Ne? Wir haben den Müll hier. Wir haben nicht mehr, was wirklich wichtig ist, die Altkleidersammlung. Das ist ein System, das für Menschen, die gar kein Geld haben, von zentraler Bedeutung ist, weil sie daher ihre Kleidung bekommen haben. Das fällt weiten Teilen weg. Wirklich große Insolvenzen dort. Zahlen gehen von 7 von 10, die weg sein könnten bis Ende des Jahres. Das will ich verhindern. Und deswegen haben wir die reale Auswirkung auch hier.
In dort geht das Geld dann aber anteilig auch hin, oder? Diese 3 Euro.
Der Zoll, nee, das ist eine Zolleinnahme. Das ist eine Zolleinnahme der EU. Und ob das nach China geht, das glaube ich nicht. Nein.
Jetzt hat man ja eigentlich auch mal gesagt, okay, wir machen eben keine Zölle auf Pakete mit einem Warenwert unter 150 Euro, weil sich das ursprünglich vermutlich nicht richtig gelohnt hat, da auch noch reinzugehen. Unglaublich hoher bürokratischer Aufwand. Lässt sich das jetzt umgekehrt durch bessere Technologien oder so ausgleichen, dass man jetzt sagt, weil auch das ist ja jetzt ein hoher Aufwand, da jedes Mal die 3 Euro zu erheben, wie setzt man das um?
Na, Digitalisierung hilft uns da, die Prozesse schnell und digital zu machen, und so wie sie jetzt auch bestellen können. Ne? Das macht man dann so, und so geht es natürlich auch mit der Abgabe. Das war früher alles viel schwieriger, und deswegen gehen wir jetzt das an. Es gab auch nicht diese Mengen und es gab auch nicht das Volumen, und deswegen hat man sich nach dem Prinzip um den Kleinkram, da lassen wir die Leute mal in Ruhe, kümmern uns mal jetzt nicht, da ist auch viel dabei, was jetzt nicht zwingend eine große Auswirkung hatte früher. Jetzt geht es aber in Bereiche, wo es auch Einzelhandel in Deutschland, Sie haben eben gesagt, wer noch davor geht, ich bin noch so klassisch und kaufe da tatsächlich ein. Gehe in diesen Laden rein, und ich finde das toll, dass das gibt. Und das ist natürlich dann schon eine Geschäftsbedrohung, die es da gibt, weil sie haben dann einen höheren Aufwand, den sie einfach betreuen müssen, und das ist dementsprechend auch einen höheren Preis.
Also irgendwie rettet man auch die Innenstädte. Sie haben tatsächlich auch einen Befürworter in dem Kanzler, der auch gesagt hat, dieser massive Missbrauch der 150-Euro-Freigrenze für Sendungen aus China, der müsse beendet werden. Ist ja schon mal gut, dass es da große Einigkeit offensichtlich gibt. Und trotzdem bleibt dann die Frage, bleibt es bei dieser 3-Euro-Pauschale oder muss allgemein da ein Zoll erhoben werden, klassischerweise prozentual, weil auch das ist natürlich wieder eine Kritik, die es da gibt. Wenn es jetzt genau 140 Euro sind, dann sind 3 Euro eben dann doch nicht wirklich viel.
Das ist dann wahrscheinlich auch nicht so billige Ware.
Kann ja viel sein in einem Paket.
Stimmt, aber ich sag mal, wie ich vorhin sagte, wir passen uns natürlich immer mit dem, was wir gesetzlich oder regulatorisch machen, an Marktgegebenheiten an. Und es ist wie in der Steuerpolitik. Schließe ein Schlupfloch und es steht irgendwo findiger oder umtriebiger Steuerberater, findet etwas Neues. Dann schließen wir das wieder und versuchen wieder Gleichheit auch herzustellen. Steuerungsgleichheit, und so ähnlich ist es da. Wir haben früher gesagt, lass die 150 Euro und da haben wir keinen Aufwand und da ist eh kein Geschäft. Ja, und jetzt ist aber doch durch die Plattform darüber Geschäft entstanden, und jetzt haben wir reagiert mit den 3 Euro. Ich glaube, dass das schon in dem Kleinstbereich eine Wirkung hat, sonst hätten wir es nicht gemacht, und das werden wir dann auch wieder evaluieren und beobachten und wieder eine neue Entscheidung treffen.
Können Sie
Mach ruhig du.
Können Sie mir noch erklären, warum es, also ich hatte jetzt den Eindruck, dass dieser ganz große Run auf Temu und, ich habe schon wieder vergessen, Shein, schon wieder so ein bisschen nachgelassen hat. Also das Thema ist in meinem Umfeld so wieder so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden. Warum hat das so lange gedauert, sich darum zu kümmern? Weil ich war im vergangenen November bei einer Veranstaltung, da waren sie auch bei der Stiftung Klimawirtschaft, bei der Jahreskonferenz, wo der Raoul Rossmann da war, der Rossmann-Erbe und Chef. Und der hat auch gesagt, das Thema gibt es seit unter anderem 2 Jahren und Europa und Deutschland sind nicht in der Lage, Recht umzusetzen. Die schaffen das offensichtlich nicht. Warum dauert das so lange, bis man sich dieses Themas annimmt?
Also ich finde 2 Jahre ziemlich zügig. Vom Aufkommen eines starken neuen Wettbewerbers bis hin zu 27 Länder treffen später mit der Kommission zusammen eine politische Entscheidung und setzen die um in einem 500 Millionen Euro, nicht 500 Millionen, 470 Millionen Einwohnermarkt. Das ist schon okay. Wir wollen ja nicht sofort, ich bin ja auch durchaus ein Anfänger für Wettbewerb und für soziale Marktwirtschaft. Das heißt, nicht sofort immer Wettbewerb tot machen. Manchmal sind Innovationen, die entstehen durch clevere Unternehmerinnen und Unternehmer, ja auch gut. Ja. Aber in der Bewertung dessen, was da gekommen ist, ist das nicht. Und ich finde das schon ich bin zufrieden, dass wir darüber da eine Einigkeit haben.
Aber Sie hatten nicht den Eindruck, dass die EU insgesamt bei solchen Themen schneller werden muss, weil jetzt, das hat Clara ja auch schon angesprochen, jetzt haben wir eine deutsche Idee, wir haben eine französische Idee. Irgendwie scheint es ja immer noch keinen Konsens zu geben, wie man mit solchen Problemfällen umgeht.
Wir haben unterschiedliche politische Kulturen, auch was Eingriffe betrifft. Und das sind ja Eingriffe in das Geschäftsleben und auch in private Endkonsumentscheidungen. Und die, da bin ich sehr froh, dass wir das nicht immer über einen Kamm machen in Italien genauso wie in Schweden, sondern das Ziel setzen und dann aber noch den Spielraum, Gesetzgebungsspielraum innerhalb der Länder haben, dort auch Feinheiten und Usancen quasi die mit aufnehmen zu können.
Womit wir ja wieder so ein bisschen bei dieser Frage vom Anfang wären, wie schafft man es, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln? Denn ansonsten haben Sie es ja selbst gerade nochmal bestätigt, ist es immer die Politik, die reagieren muss. Und die braucht nun mal 2 Jahre, wenn Sie sagen, schneller kriegen wir es einfach nicht hin. Wäre natürlich, wäre bestimmt schön, wenn es auch schneller ginge. Aber wenn das schon als akzeptabel gilt, dann kann das ja nicht dauerhaft die Lösung sein. Man kann ja jetzt schon damit rechnen, dass es andere Wege gefunden werden. Es gab ja auch schon vor, ich glaube, so ehrlich muss man auch sein, Temu und Shein, billig, Fast Fashion, auch aus Europa. Es gibt auch andere große Produzenten. Dieses Problem, das bleibt. Und das scheint ja auch ein großes Bewusstseinsproblem zu sein. Also gibt es eine Möglichkeit, beim Konsumenten anzusetzen? Und wenn ja, wie?
Sie machen das ja zum Beispiel auch mit dieser Sendung hier. Ich würde mich sehr
vielen Dank.
Danke. Ja.
Wobei wir wollen nicht missionarisch unterwegs.
Nee, gar nicht. Aber Sie klären auf, ne? Und nehmen das Thema auch auf. Und das ist total wichtig. Wir leben ja alle in diesem Land in einer Gesellschaft. Das kann man nicht, kann ich nicht, oder die Regierung sollte sowas auch nicht alles allein machen, sondern das ist eine Gesamtverantwortung. Und ich setze auf den aufgeklärten Menschen und dass der sich auch dementsprechend verhält. Und da, wo es und quasi nicht alles ablehnt auf den Staat, weil das meinte ich vorhin, ist ja nicht verboten, kann man alles machen. Ja, gehört auch ein bisschen Eigenverantwortung mit dazu und auch eine eigene Wertedisposition. Und da bin ich ganz froh, dass wir nicht alles staatlich machen, sondern es Gewerkschaften, Kirchen, Sozialverbände gibt, Medien, die sich mit diesen Themen beschäftigen und Bewusstsein schaffen.
Und trotzdem würde ich sagen, das machen wir ja schon relativ lange und das Thema ist auch immer wieder da und das Problem wird eher größer. Also es gibt natürlich auch gute Dinge und gute Entwicklungen. Mhm. Insgesamt ist Deutschland eben, ich habe jetzt immer den Vergleich zu Frankreich, deshalb bleibe ich dabei, aber ist Deutschland eher zurückhaltend, wenn es darum geht, strenge Single-Use-Regulierungen zum Beispiel einzuführen. Also es ist nicht nur bei Fast Fashion so, sondern gilt auch für andere Produkte. Frankreich ist auch da viel strenger, was so Müllentsorgung und diese Idee, kriegen wir das hin in der Kreislaufwirtschaft, weil ich glaube, wenn man mal eine Umfrage macht, haben wir zu viel Müll, dann sagen eigentlich alle ja.
Also ja,
es ist
definitiv. Berlin,
hier 100%, aber auch andernorts. Also das ist eine sehr gemeinsame Analyse. Und Deutschland ist da immer eher zurückhaltend. Liegt das darin, dass Sie sagen, ja, Marktwirtschaft muss eben erstmal mal Vorrang haben, wir probieren es immer erstmal darüber? Ich hätte jetzt gesagt, das haben wir schon sehr, sehr lange versucht. Das Problem wird immer größer. Also muss sich Deutschland da auch in Richtung strenger entwickeln? Wie ist Ihre persönliche Perspektive?
Ich werde jetzt einen Masterplan Kreislaufwirtschaft vorstellen und im Kabinett beschließen lassen. Weil das
heißt der Masterplan?
Heißt der Masterplan? Weiß ich gar nicht.
Das klingt schon mal gut.
Wahrscheinlich habe ich Masterplan Ladeinfrastruktur noch im Kopf, weil ich gestern über E-Autos gesprochen habe. Mhm. Aber die Stärkung der Kreislaufwirtschaft in Deutschland, das heißt auch, dass die Produkte, die auf den Markt kommen, recyclingfähig sein müssen. Das heißt, dass es einen elektronischen Produktpass zum Beispiel gibt. Ich weiß, in so einer Bohrmaschine, wo ist da welches Teil und wie kann ich dann zum Beispiel die Spule oder irgendwas wieder rausholen, um es zu recyceln und auch die Recyclingquoten zu erhöhen. Wir sind eigentlich in Deutschland schon ganz gut. Ich war gerade in Saudi-Arabien auf einer Recyclingmesse, um das zu eröffnen. Das waren 50 deutsche Unternehmen. Und die den Müll
die dort 50 deutsche Unternehmen in Saudi-Arabien
auf einer Umweltmesse, weil die dort, die haben eine ganz geringe Recyclingquote, ich weiß nicht, 6% oder vielleicht sogar nur 3%, 97% wird verbrannt oder kompostiert.
Haben Sie auch die deutschen Quoten gerade im Kopf?
Höher, deutlich höher.
Im Vergleich, ja.
70 rum.
Ich wusste sie auch mal,
Clara,
aber
mich
genau.
Bitte nicht.
Ich wollte sie auch nicht sagen, ich war 60, 70. Ja.
Deutlich höher, kann noch besser, aber deutlich höher. Und das ist auch eine Exportchance, weil die Unternehmen, die das bauen, diese Sortieranlagen, das waren alles deutsche Mittelständler, die ich da getroffen habe. Und die verkaufen das jetzt da in den Markt rein. Und warum machen die Saudis das? Weil sie eine junge Bevölkerung jetzt haben, die umweltbewusst ist. Die wollen nicht überall diesen Müll auch rumliegen haben. Und gerade die Länder dort, die Wasser, nicht wie wir hier einfach Wasserhahn trinken können, sondern immer diese Flaschen brauchen. Diese Flaschen, diese Plastikflaschen, die liegen ja überall rum und verschwemmen auch die Meere. Und dieses wachsende Umweltbewusstsein, das bin ich bei Ihrem Ausgangspunkt wieder raus, das war jetzt nicht staatlich verordnet, sondern ich sag, wir hatten keine Demokratie in Saudi-Arabien.
Das kann man so nicht sagen.
Kann man, ja. Trotzdem reagieren die darauf und versuchen darauf eben auch Antworten zu geben. Und deswegen, beides gehört zusammen. Frankreich hat schon immer ein anderes System. Wir sind auch ein föderales Land. Frankreich ist ein zentrales Land. In Deutschland, glaube ich, die bayerische Staatsregierung untersagt, dass Kommunen auf die, wenn sie einen Eisbecher oder sowas haben, die eine Abgabe quasi nicht mehr erheben dürfen, dafür, wenn sie das in den Plastikmüll schmeißen. Wo ich sage, das finde ich jetzt nicht so clever.
Klassische Single-Use-Produktgebühren sozusagen.
Ja. Mhm. Ich finde das schon clever, dass man guckt, dass man das Becher nimmt, die man mehrfach verwenden kann und mal abspült. Und wenn man das nicht macht, dann hat es einen Preis.
Und wenn Sie das auch angehen?
Das ist Föderalismus in Deutschland. Das kann ich nicht, weil das macht die Landesregierung Bayern. Ich habe nicht vor, da einzuziehen, sondern ich wollte schon gern hier bleiben.
Mit ein bisschen Abstand hat ja auch die Wut auf die Flaschendeckel nachgelassen. In Deutschland haben sich die Menschen die anscheinend ja auch ein bisschen dran gewöhnt, zumindest.
Ja, man muss sich immer erst mal kurz dran gewöhnen, dann geht es meistens doch. Herr Schneider,
ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Vielen Merci. Dank.